Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir haben eine kleine Pause gemacht, gerade zu Herbstferien kann man sagen. Ich bin im Urlaub gewesen. Tobi und Henrike hatten auch viel zu tun, waren auch unterwegs. Henrike zum Beispiel hat einmal den Sprung über den großen Teich gemacht bis vor ein paar Tagen. Ja, und dann kam noch hinzu, dass wir auch alle diese Woche so ein bisschen angeschlagen waren. Also ich habe das jetzt schon so ein bisschen länger hinter mir gehabt und hatte dann noch angeboten, dass ich für dieses Wochenende gerne was machen kann. Ja, und nun war es so, dass wir gewartet haben. Zwischendurch hatten wir sogar noch auch versucht, hier einen Gast reinzubekommen, der dann leider noch kurzfristig abgesagt hat. Und so haben wir ein Sachverhalt, den wir vor ein paar Wochen schon mal hatten, nämlich, dass ich hier heute ganz alleine sitze. Ja, das tut mir, tut uns natürlich auch leid. Gerade jetzt auch, wenn man bedenkt, dass wir dazwischen jetzt sogar auch eine ganze Woche noch ausgesetzt haben. Aber umso mehr gibt es natürlich auch zu besprechen, wobei man schon sagen kann, also das, was ich mir heute so ein bisschen rausgesucht habe, das sind schon sehr, sehr aktuelle Sachen. Ihr habt sicherlich verfolgt, in Saudi-Arabien gab es zum zweiten Mal den Six Kings Slam. Ein Turnier, wo man ja im Grunde sagen kann, die besten 6 Spieler der Welt eingeladen werden. Zumindest ist das Ziel der Veranstalter. Es gibt jede Menge Antrittsgage. Es gibt ein fettes Preisgeld für den Sieger. 4,5 Millionen US-Dollar. Das sind 1,5 Millionen Euro mehr, als man beispielsweise bei den US Open bekommt, wenn man diese gewinnt. Und dadurch, dass die besten Spieler da sind, obwohl das Turnier so umstritten ist, ist es natürlich klar, man schaut da irgendwie drauf, verfolgt natürlich die Matches, mindestens mal die Ergebnisse. Alexander Zverev dort gegen Taylor Fritz verloren. Da möchte ich mich jetzt aber gar nicht so sehr dran aufhängen, weil man muss natürlich einerseits immer bedenken, klar, es ist irgendwie ein Exhibition, aber trotzdem hat das ja eine gewisse Wertigkeit dahingehend, dass wir zum Beispiel, wie jetzt im Endspiel, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gegeneinander hatten. Aktuell das Duell der Duelle, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und ja, ich habe das Match sogar auch komplett sehen können. Das kam dadurch, dass ich für Tennisnet das Match begleitet habe, denn ich muss schon zugeben, also so ein Six Kings Slam holt mich jetzt eigentlich nicht ab. Da gibt's dann doch irgendwie andere Matches und andere Turniere, die ich in dieser Woche interessanter gefunden hätte. Und trotzdem habe ich mir danach nämlich Gedanken gemacht darüber, ja, ob es trotzdem eine gewisse Aussagekraft hat, was da passiert ist. Schreibt da gerne mal zu auch und ja, sagt uns eure Meinung dazu. Denn Jannik Sinner hat das Finale wirklich ganz, ganz deutlich gewonnen. Carlos Alcaraz hatte in den 2 Sätzen eigentlich, kann man sagen, nicht wirklich eine Chance. Die hat Sinner ihm auch wirklich zu keiner Zeit irgendwie geben wollen, geben können. Auch weil, würde ich schon sagen, Carlos Alcaraz jetzt nicht sein allerbestes Tennis an dem Tag gespielt hat, aber Sinner das halt auch sehr, sehr klug gemacht hat aus meiner Sicht, da er ja das Spiel, was Carlos Alcaraz sonst gerne spielt hat, wirklich komplett unterbunden hat, sehr intelligent aufgeschlagen hat auch. Und wenn man nämlich mal auf die Bilanz guckt, das hatte ich dann nämlich nochmal gemacht, dann hat man gesehen, dass Carlos Alcaraz zuletzt in den direkten Duellen ja wirklich immer die Oberhand hatte. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber Jannik Sinner hat das Wimbledon-Finale zwar gewonnen, aber danach und auch davor war dann zuletzt immer Carlos Alcaraz der Sieger. Und da stellte sich nämlich bei mir so ein bisschen die Frage, ja, ist es vielleicht sogar so, dass das Match jetzt für Jannik Sinner eigentlich zur falschen Zeit kam? Weil aus meiner Sicht war schon so, dass beide das sehr, sehr ernst genommen haben. Wahrscheinlich auch einfach, weil es jeweils gegen den anderen geht. Und Jannik Sinner an dem Tag einfach, ja, die perfekte Tagesform gepaart mit dem perfekten Matchplan irgendwie dargeboten hat, wie man gegen Carlos Alcaraz spielen und gewinnen muss. Nur hat Carlos Alcaraz aus meiner Sicht da jetzt eigentlich den Vorteil, dass er sagen kann, naja gut, am Ende, auch wenn es jede Menge Preisgeld gibt, ist das Ganze bei einem Exhibition gewesen. Und er hat jetzt ja Eindrücke gewonnen, die er für das nächste Aufeinandertreffen ziehen kann. Und beim nächsten Aufeinandertreffen gehen wir mal davon aus, dass es da dann doch um mehr geht. Möglich wäre natürlich auch etwas, dass sie jetzt nicht unbedingt ein Grand Slam-Finale ist. Ich meine sogar auch Davis Cup, korrigiert mich, aber Spanien, Italien sind da, glaube ich, auch beide bei. Zumindest hatte ich das gestern noch im Kommentar gehört, dass da auch wohl beide aufeinandertreffen könnten, rein theoretisch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja doch dann höher, dass wir das Duell nächstes Mal wieder bei einem Finale sehen. Entweder ob es jetzt ein Grand Slam ist oder vielleicht auch ein Masters-Turnier. Und ja, da wird es natürlich so sein, dass vielleicht auch Jannik Sinner diesen Matchplan so gar nicht mehr anwenden kann. Weil Carlos Alcaraz eben genau weiß, ja, das erwartet mich. Und er sich sicherlich auch jetzt trotzdem seine Gedanken machen wird danach und analysieren wird. Ja Mensch, was hat der Jannik da jetzt eigentlich am Samstag in Riad so getrieben mit mir? Von daher war ich dann doch auch überrascht, muss ich sagen, dass beide das so ernst genommen haben. Denn davor gab es ja auch noch ein Match um Platz 3. Auch da habe ich reingeguckt und ja, hatte einen sehr, sehr langen ersten Satz zwischen Taylor Fritz und Novak Djokovic gesehen. Und ihr habt sicherlich dann auch mitbekommen, Novak Djokovic hat nach dem ersten Satz aufgegeben, das Match beendet. Aus meiner Sicht hat er aber eine Begründung geliefert, ja, wo ich erst dachte, oh, kriegt er da vielleicht sogar ein bisschen Gegenwehr jetzt? Denn er hat mehr oder weniger gesagt, ja, also er hat sich nicht gut gefühlt. Das merkte man ihm auch an, dass er so das ein oder andere Wehwehchen hatte. Aber er hat dann auch gesagt, naja, also ich gebe hier heute natürlich auf, weil es in Anführungszeichen um nicht so viel geht. Das hätte ich vielleicht in einem anderen Match nicht gemacht. Und da kam dann natürlich genau das Gegenteil so ein bisschen durch, dass ich so dachte, na gut, okay, also daran merkt man dann natürlich doch wieder, dass es eine Exhibition ist, weil wir uns bestimmt sicher sein können, dass jetzt in einem Grand Slam Halbfinale oder ähnliches Novak Djokovic vielleicht nicht aufgegeben hätte nach 80 Minuten, sondern schon nochmal irgendwie alles versucht hätte. Und wir kennen es ja, Tennisspieler hoffen immer darauf, dass natürlich es irgendwie noch ja, auch besser wird im Verlauf des Matches und vielleicht auch das eigene Körpergefühl wieder besser werden kann. Bei wem das nicht zutrifft, ist Holger Rune. Ich glaube, da können wir gar nicht viel zu sagen. Achillessehnenriss im Halbfinale in Stockholm gegen Hugo Humbert. Das ist natürlich richtig, richtig bitter. Da kann man wirklich eine gute Besserung wünschen. Operation steht nächste Woche bevor, der wird lange, lange ausfallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn vor Spätsommer nächsten Jahres wiedersehen, vielleicht sogar auch noch später, je nachdem, wie die Reha verläuft. Ja, und dann Dani Medvedev, fand ich auch ganz spannend. Der hat sich jetzt nämlich nach seinem Titelgewinn in Almaty, übrigens sein erster Titel nach 2,5 Jahren, wirklich ewig lange drauf warten müssen, geäußert auf die Frage, warum er beim Six King Slam eigentlich gefehlt hat. Und da hat er gesagt, naja, weil ich einfach nicht gut genug war zuletzt. So aufgeräumt kennen ihn viele sicherlich gar nicht. Aber er hat dann sogar auch, und da fand ich den Nebensatz gerade spannend, gesagt, dass die Veranstalter schon eigentlich auch immer aktuell die besten 6 Spieler der Welt da haben wollen, dass sie da für ihn auch keine Ausnahme machen, wo er meinte, warum auch, sondern dass es halt eine einzige Ausnahme gab und das war halt im vergangenen Jahr bei der ersten Auflage in Riad für Rafael Nadal, weil man da natürlich einfach, ja, den Legendenstatus und den großen Namen haben wollte. Das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind. Nächste Woche Wien und Basel finde ich sowieso grundsätzlich immer spannend, die beiden Turniere, sind auch gut besetzt. Ich finde, in diesem Jahr merkt man schon, dass es nicht so gut besetzt ist wie in den letzten Jahren, wenn man beide Turniere mal zusammennimmt, dass die Top-10-Spieler, gerade jetzt auch diejenigen, die ja den Sprung nach Riad gemacht haben beispielsweise, vielleicht da auch ein bisschen zögerlicher geworden sind. Zumal ja auch in Paris jetzt noch mal ein Masters ansteht. Und ja, ich glaube, man daran schon erkennen kann, dass so diese größeren, ganz vorsichtig, Exhibition-Events ja, auch den Kalender natürlich schon ein bisschen verändern, beziehungsweise die Turniere verändern. Also, dass schon das eintritt, was man befürchtet hat, dass das vielleicht nicht so in dem ganz großen Ausmaß stattfindet, weil die Spieler spielen die Turniere am Ende ja doch irgendwie. Damit wären wir jetzt auch wieder bei dieser schönen Diskussion rund um, ja, was sind eigentlich zu viele Turniere und müsste man das Ganze entschlanken? Naja, am Ende finden die Turniere alle statt und es gibt nicht nur genügend Spieler, die es spielen, das sowieso, sondern die sind auch doch irgendwie immer alle hochkarätig besetzt und du kriegst sie halt vermarktet. Aber trotzdem bleiben Wien und Basel, glaube ich, wirklich zwei ganz, ganz besondere Turniere. In Basel war ich viele Jahre lang immer selber. Turnier, was ich immer ja sehr geschätzt habe. Natürlich damals auch noch, ohne dass ich jetzt mich als Roger Federer-Fan bezeichnen würde. Aber natürlich gerade da seine Präsenz, die hat da immer noch mal eine ganz besondere Stimmung irgendwie ausgelöst. Also wenn ihr in der Nähe wohnt oder vielleicht auch in der Zeit mal Ferien habt zum Beispiel, das sollte im Oktober ja auch mal sein, macht es gerne mal, fahrt da mal hin. Wien, Basel, wirklich ganz, ganz tolle Turniere. Große Empfehlung von mir. Ja, und dann können wir auch noch mal auf die Damen schauen. Denn das wundert mich jedes Jahr immer wieder so ein bisschen, dass die WTA-Finals dann ja so Mitte Oktober gar nicht mehr so weit weg sind. Denn die werden schon in der ersten Novemberwoche gespielt, womit wir wieder in Riad, Saudi-Arabien, wären. Und da steht das Teilnehmerfeld sogar auch schon so gut wie fest. Also 7 von 8 Plätzen im Einzel sind belegt. Und ja, eine Spielerin, über die wir da sprechen müssen aus meiner Sicht, ist Jasmine Paolini. Denn die hat jetzt in dieser Woche die Qualifikation sicher, wie die WTA am Samstag erklärt hat. Und sie ist genau wie im letzten Jahr wieder im Einzel- und Doppelwettbewerb dabei. Klar, das gibt es bei den Damen allgemein häufiger. Aber das hat für mich nochmal so unterstrichen, was für eine Wahnsinnssaison diese Frau eigentlich wieder auch gespielt hat. Klar, sogar auch Titel gewonnen, im Doppel auch noch dann French Open-Siegerin geworden. Aber sie galt ja so Anfang der Saison als die Wackelkandidatin, beziehungsweise wenn man so die Fans und ja auch so im Journalistenbereich sich umgehört hat, welche Spielerin von denen, die sich da so oben festgesetzt haben, könnte dann wieder so in Anführungszeichen abstürzen, hat man ganz, ganz oft den Namen Jasmine Paolini gehört, weil, glaube ich, schon viele dachten, okay, die hat jetzt einfach so eine herausragende Saison gespielt, absolut über ihrem Zenit und das geht jetzt wieder bergab. Und aus meiner Sicht hat sie eigentlich bestätigt, dass das eben nicht der Fall war, sondern dass sie diesen Zenit halten kann und sie, wie es aussieht, nachhaltig wirklich nochmal einen Sprung gemacht hat. Ich glaube, da kann man wirklich den Hut verziehen und ja, wir haben schon öfter thematisiert, ne? Tennisnation Italien. Nicht nur durch Jannik Sinner viel zu feiern, auch durch Jasmine Paolini, auch die Teams, sowohl bei Davis Cup als auch im Billie Jean King Cup, sind große Namen geworden. Und ja, Jasmine Paolini, glaube ich, auch eine, die dann demnächst in unserem Tennisproleten-Rückblick auf das Jahr 2025 sicherlich mal erwähnt werden wird. Wenn es noch Themen gibt, die ihr loswerden möchtet, dann schreibt uns gerne. Das können aktuelle Themen sein, wo ihr sagt, hey, die müsst ihr mal besprechen. Vielleicht auch schon Dinge, wo ihr sagt, also das muss aus meiner Sicht definitiv in den Jahresrückblick, wenn ihr den aufnehmt. Da nehmen wir natürlich auch immer gerne Vorschläge entgegen. Ich denke mal, dass wir das so machen wie in den letzten Jahren mit dem Jahresrückblick, so um und bei Anfang Dezember den aufnehmen. Von daher meldet euch dazu gerne. Wir werden natürlich sehen, dass wir in der kommenden Woche im besten Fall mal wieder echt alle zu dritt zusammenkommen. Ich glaube, in den letzten Monaten hatten wir, glaube ich, nur ein, zwei Mal den Fall überhaupt, dass das geklappt hat. Von daher, ja, werden wir daran arbeiten, dass wir einen gemeinsamen Termin finden. Thema Gäste kann ich euch sagen, gibt's übernächste Woche auch schon was, was wir aufnehmen werden. müssen wir da mal gucken, wann wir das online stellen, ob das dann sofort kommt. Auch wenn ihr da Ideen habt, meldet euch natürlich gerne und das Ganze könnt ihr machen. kontakt@tennisproleten.de, das ist die Mailadresse. Natürlich auch gerne über die sozialen Netzwerke. Tennisproleten, dort in der Regel überall zu finden. Gerne natürlich auch den Podcast weiterempfehlen. Egal auf welcher Plattform das sein wird, gerne natürlich auch positiv bewerten. Wenn ihr negative Kritik habt, natürlich auch, aber noch besser, schreibt sie uns, damit wir das verbessern können. Ich wünsche uns, dass wir uns in der nächsten Woche wieder zu dritt hören. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.